Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die EU-Finanzminister wollen stärker gegen Steuerflucht vorgehen. Darüber sprachen sie bei ihrem Treffen in Dublin. Steuerkommissar Schemeta äußerte sich zuversichtlich, dass der automatische Austausch von Bankdaten schnell auf die ganze EU ausgeweitet werden könne. Gegen diesen Plan wehrt sich nur noch Österreich, nachdem Luxemburg kürzlich ein Einlenken signalisiert hatte.
Kampfeslust strahlen diese Herren aus. Die Finanzminister der 6 größten EU-Mitgliedstaaten haben die Initiative gestartet, Steueroasen auszutrocknen. Und das macht auch vor solchen Plätzen nicht Halt, in denen Schwarzgeld bisher unter dem Schutz britischen Rechts versteckt wurde. Mit den Überseegebieten wie den Cayman oder den Jungferninseln sind wir schon weit in Verhandlungen. Und die wissen genau, was wir von ihnen erwarten. About what we expect of them. Die Finanzminister wollen, dass ihre Steuerbehörden künftig automatisch über alle Kapitalerträge informiert werden, egal wo die anfallen, und fanden im Kreis ihrer EU-Kollegen in Dublin dafür heute große Unterstützung. Nur Österreich, dessen Banken viel Schwarzgeld verwalten, ist noch skeptisch. Die Steuerhinterziehung liegt jetzt auf dem Tisch und wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass den Debatten auch Taten folgen. The debate will be followed by action. Weltweit sehen Europas Finanzminister Rückenwind für ihren Plan, auch wenn sie auf perfekte Lösungen nicht hoffen können.
Also, dass die Steuerhinterziehung von Steuern, die auf Kapitalerträge geschuldet werden, überhaupt nicht mehr möglich ist, das wird es nie geben.
Und dennoch, hier ist erstaunlich viel Fahrt in eine Debatte gekommen, die seit Jahrzehnten überfällig ist. Alleinreiche Deutsche verstecken in Steuerparadiesen angeblich hunderte Milliarden Euro. Und nahezu alle multinationalen Unternehmen nutzen ganz legale Bilanztricks, um ihre Gewinne dahin zu verschieben, wo kaum Steuern darauf anfallen. Beides wollen Europas Finanzminister jetzt ändern. An diesem Ziel werden sie gemessen werden.
Die USA und China haben ihr gemeinsames Interesse betont, den Konflikt zwischen Nord- und Südkorea zu entschärfen. US-Außenminister Kerry beriet darüber in Peking mit Staats- und Parteichef Xi Jinping und anderen Mitgliedern der neuen chinesischen Führung. Konkrete Beschlüsse, wie auf die Drohungen Nordkoreas reagiert werden soll, wurden nicht bekannt. Es sind aber weitere Gespräche geplant.
Es ist eine schwierige Reise in einer angespannten Situation. US-Außenminister John Kerry auf Antrittsbesuch in China. Er will die Regierung in Peking davon überzeugen, mehr Druck auf Nordkorea auszuüben. Die Chinesen wiederum appellieren an die USA, den direkten Dialog mit Diktator Kim Jong-un zu suchen. Als Ergebnis unserer Diskussion können wir sagen, dass wir, die USA und China, gemeinsam und mit friedlichen Mitteln an der nuklearen Abrüstung der koreanischen Halbinsel arbeiten werden. China ist Nordkoreas wichtigster Bündnispartner. Deswegen hoffen die USA auf den Einfluss Chinas. Aber bisher sendet Peking nur mahnende Worte in Richtung Pjöngjang. Konkrete Maßnahmen gibt es keine. Dabei hat das Verhältnis der beiden Länder stark gelitten. Die Chinesen sind ungehalten über die Drohgebärden des Diktators, vor allem über den jüngsten Atomtest. Aber Nordkorea scheint nicht mehr zu hören. Seit Januar ungefähr hat China große Schwierigkeiten, an Nordkorea inhaltlich heranzukommen. Das Land hat sich abgeschottet, auch von China, und verhindert so, dass Peking irgendeinen Einfluss geltend machen kann. Das frustriert China. Aber Nordkorea die Unterstützung zu entziehen, scheint keine Option zu sein. Denn das Land ist für Peking wichtig als Pufferstaat zum US-Verbündeten Südkorea.
Die USA und China haben angekündigt, die Probleme in Nordkorea gemeinsam lösen zu wollen. Wie das geschehen soll, bleibt unklar. Denn die beiden Großmächte haben sehr unterschiedliche strategische Interessen in der Region. An der Zukunft Nordkoreas könnte sich entscheiden, wer am Ende in Ostasien dominiert.
In Kairo ist der Prozess gegen Ägyptens Ex-Präsidenten Mubarak wieder aufgenommen worden. Gleich zu Beginn erklärte sich der vorsitzende Richter für befangen und überwies den Fall an ein anderes Gericht. Daraufhin kam es zu Tumulten. Mubarak ist wegen Beihilfe zur Tötung von hunderten Demonstranten während des Volksaufstandes 2011 angeklagt. Eine lebenslange Haftstrafe gegen den 84-Jährigen war wegen Verfahrensmängeln aufgehoben worden. Der Regierungschef der Palästinenser Selbstverwaltung Fayyad ist zurückgetreten. Palästinenserpräsident Abbas bat ihn, im Amt zu bleiben, bis ein Nachfolger gefunden ist. Die beiden waren im März in Streit geraten, als der Finanzminister zurückgetreten war. Fayyad nahm dessen Rücktritt an, Abbas hob ihn wieder auf. Dadurch sah Fayyad seine Kompetenzen beschnitten. Gut 5 Monate vor der Bundestagswahl will die SPD mit dem Parteitag in Augsburg ihr Umfragetief überwinden. Kanzlerkandidat Steinbrück rechnet morgen mit einer Demonstration der Geschlossenheit. Er habe seine Partei in den vergangenen Monaten ausgesprochen kampfeslustig erlebt. An dieser Haltung habe sich nichts verändert. Morgen will die SPD ihr Wahlprogramm beschließen, das nach Steinbrücks Worten für mehr Gemeinsinn steht.
Der Kandidat sucht den Kontakt zum Wähler. Peer Steinbrück schlendert in Augsburg über die Duld, den traditionellen Jahrmarkt. Und am liebsten möchte er jedem Bürger einzeln erklären, dass das Wahlprogramm der SPD genau für die Menschen in diesem Land gemacht ist. Mehr wir, weniger ich.
Das hat mit der Wahrnehmung, wie ich glaube, auch spürbar zu tun. Auch für mich, auf vielen Veranstaltungen, ist die Menschen auch unter dem Eindruck der Bank- und Finanzkrise und der seitdem spürbaren Drift in unserer Gesellschaft sich mit der Frage beschäftigen, ob nicht weniger Ellbogen, weniger Egoismus, mehr Gemeinwohlorientierung, mehr Gemeinsinn wieder einziehen sollte in unsere Gesellschaft.
Das soll ins Regierungsprogramm der SPD einfließen, das der Parteivorstand am Nachmittag beraten hat. Man hat auch Nicht-Parteimitglieder zur Mitgestaltung aufgerufen und will die Themen aufgreifen, die die Bürger bewegen.
Wie entwickeln sich Mieten? Wie können Menschen nach einem langen Arbeitsleben zu fairen Bedingungen in die Rente gehen können? Wie schaffen wir es endlich, dass junge Leute wieder einen festen Arbeitsplatz bekommen und dass es Familien besser geht? Das sind die Themen, die uns Menschen gesagt und aufgeschrieben haben. Und es ist ein tolles Programm geworden, weil es von den Bürgern selber gemacht wurde.
Das Wir entscheidet. Mit diesem Wahlspruch will die SPD ihre Wähler mobilisieren. Noch steckt die Partei im Umfragetief. Der Kanzlerkandidat konnte bislang nicht gegen die Kanzlerin punkten. Nun hoffen Steinbrück und die Sozialdemokraten auf die Zugkraft des Regierungsprogramms, das morgen hier in Augsburg verabschiedet werden soll.
Warum die SPD beim Wähler im Moment nicht punkten kann, dazu finden Sie auf tagesschau.de ein Interview mit einem Politologen. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zur Platzvergabe beim NSU-Prozess ist das Oberlandesgericht München wieder am Zug. Es würden Konsequenzen geprüft, teilte das Gericht mit. Die türkische Regierung begrüßte Medien zufolge die Entscheidung. Man sehe darin einen Schritt in die richtige Richtung. Nach dem Beschluss muss eine angemessene Zahl von Sitzplätzen an ausländische Journalisten vergeben werden. 8 der 10 Mordopfer im Fall der rechtsextremen NSU hatten türkische Wurzeln.
Wenige Tage vor dem geplanten Prozessbeginn gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe haben in München mehrere tausend Menschen der Opfer der NSU-Terrorzelle gedacht. Das Mitgefühl gelte den Angehörigen, so ihre Botschaft. Zu der Demonstration gegen Naziterror und Rassismus hatten mehrere linke Gruppen aufgerufen. Für ihren Widerstand gegen Neonazis ist eine Regensburger Initiative mit dem Zivilcouragepreis der Lutherstädte ausgezeichnet worden. Keine Bedienung für Nazis gilt seit 2010 in den Lokalen von Regensburger Kneipenbesitzern. Anlass für die Initiative war ein brutaler Angriff auf einen Barkeeper, der zuvor eine Frau und ihr Kind gegen 3 Neonazis verteidigt hatte.
Die Bruchlandung eines Passagierflugzeuges vor der indonesischen Insel Bali haben alle Fluggäste und Besatzungsmitglieder überlebt. Allerdings mussten mehr als 40 Menschen wegen Kopfwunden, Prellungen und Knochenbrüchen in Krankenhäusern behandelt werden. Die Maschine einer indonesischen Billigfluglinie war beim Anflug auf die Insel verunglückt.
Der Flug ins Urlaubsparadies, er endet mit einer Bruchlandung. Die Boeing 737 verfehlt beim Anflug auf Bali die Landebahn und schlägt im flachen Wasser auf. Auf den Bildern deutlich zu erkennen, der Rumpf der Maschine ist auseinandergebrochen. Die Passagiere können sich über die Notausgänge befreien und retten sich ans nahe Ufer. An Bord der Maschine 101 Fluggäste und 7 Besatzungsmitglieder. Nach bisherigen Angaben haben alle überlebt. Lion Air ist die größte Billigfluglinie Indonesiens. Doch immer wieder macht das Unternehmen Negativschlagzeilen. Das Unglück heute, nicht der erste Vorfall dieser Art. Bereits 2011 war eine Maschine über die Landebahn hinausgeschossen. Wegen zu laxer Sicherheitsstandards darf Lion Air den Luftraum der EU nicht anfliegen.
Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben dazu aufgerufen, sich stärker gesellschaftlich zu engagieren. In Mannheim starteten sie ihre bundesweite Aktion Woche für das Leben. Zum Auftakt feierten der Freiburger Erzbischof Zollitsch und der evangelische Landesbischof von Baden Fischer einen ökumenischen Gottesdienst. Die Woche für das Leben findet seit 1991 statt. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto Engagiert für das Leben, Zusammenhalt gestalten.
In Amsterdam ist das Rijksmuseum offiziell wieder eröffnet worden. Die niederländische Königin Beatrix gab das berühmteste Museum des Landes symbolisch an ihr Volk zurück. 10 Jahre lang war das 1885 erbaute Museum für 375 Millionen Euro restauriert und modernisiert worden. Es gilt als eines der führenden Museen der Welt und ist vor allem wegen seiner Sammlung alter holländischer Meister berühmt. Eines der wichtigsten Stücke ist Rembrandts Nachtwache.
In der Fußball-Bundesliga haben die beiden Champions-League-Halbfinalisten weiteres Selbstbewusstsein getankt. Dortmund siegte bei Greuther Fürth 6:1, die Bayern gewannen gegen Nürnberg mit 4:0. Und hier die weiteren Ergebnisse: Düsseldorf-Bremen 2:2, Wolfsburg-Hoffenheim 2:2, Mainz-Hamburg 1:2. Im Spiel Schalke gegen Leverkusen steht es kurz vor Schluss 1:2. Bereits gestern besiegte Freiburg Hannover mit 3:1. Morgen spielt Stuttgart gegen Mönchengladbach und Augsburg trifft auf Frankfurt. Die Tabelle. Meister München und Dortmund marschieren vorweg. Leverkusen bleibt auf Champions-League-Kurs. Dahinter Schalke, Freiburg und Frankfurt. Hamburg klettert auf Platz 8. Die zweite Hälfte beginnt mit Hannover. Bremen und Düsseldorf treten im Abstiegskampf auf der Stelle. Hoffenheim schiebt sich zumindest bis morgen auf den Relegationsplatz. Dahinter Augsburg und abgeschlagen Schlusslicht Greuther Fürth. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 14. April.
Zwischen einem Hoch über Italien und einem Tief westlich von Großbritannien wird morgen zunehmend warme Luft zu uns gelenkt. Mit Sonnenunterstützung wird es in einigen Regionen der bisher wärmste Tag des Jahres. In der Nacht breiten sich von Westen her Wolken aus, die örtlich auch etwas Regen oder Nieselregen bringen können. Morgen Vormittag ist es im Süden und an der Oder meist schon sonnig, sonst überwiegen noch die Wolken. Vereinzelt regnet es auch etwas. Am Nachmittag setzt sich in den meisten Landesteilen die Sonne durch. Im Norden kann es bis zum Abend dauern. Der Wind weht meist nur schwach, im Norden mäßig. In der Nacht Abkühlung auf 11 Grad in der Kölner Bucht bis örtlich 0 Grad im Nordosten. Am Tag Höchstwerte zwischen 10 Grad auf den nordfriesischen Inseln und 24 Grad im Südwesten. Am Montag wird es noch etwas wärmer. Zunächst ist es verbreitet sonnig, später gibt es im Norden und Westen stellenweise Schauer und Gewitter. Die sind am Dienstag in der Südosthälfte möglich, sonst scheint wieder häufig die Sonne. Am Mittwoch mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer.
Wir melden uns wieder um 22.50 Uhr mit diesen Tagesthemen. SPD im Umfragetief, Fragen von Karin Mioska an Sigmar Gabriel sowie plötzlich wichtig, EU-Finanzminister wollen härter gegen Steueroasen vorgehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.